Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erzähl mir von Wien, und es ist sogar eine neue Staffel, in der wir uns dem Wohnen widmen werden oder einem ganz besonderen Phänomen eigentlich, dem Siedlungswohnen. Und in der heutigen Folge werden wir besprechen, wie das so alles war, also wer die wichtigsten Institutionen und Player kann man gar nicht sagen, Bauern
nicht unbedingt.
Und wo die gewohnt haben und was sie so gemacht haben. Genau, und bevor wir jetzt loslegen gleich, möchte ich nochmal allen danken, die sich gemeldet haben auf unsere Aufrufe in der Wienerwaldstaffel. Das war eigentlich sehr nett, die Leute, die ihre Tipps und Kommentare hinterlassen haben auf unserer Instagram-Seite und auf Facebook jeweils @erzählmirvonwien, wie ihr natürlich wisst. Und wir freuen uns, wenn ihr uns da folgt und ja weiter mit uns in Interaktion bleibt. Und ich sage heute Servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Klaus.
Gut, Fritzi, also es geht auf nach dem kirchlich prunkvollen Kloster Neuburg, das wir jetzt in der letzten Folge oder in den letzten Folgen gehört haben, gehen wir jetzt zum Wohnen und zwar und in die Zwischenkriegszeit. Wohin führt uns unsere Reise, unsere Spaziergänge diesmal?
Naja, in Anschluss an den Wienerwald, in den Grüngürtel, also eher in die Außenbezirke oder nicht nur eher, sondern in die Außenbezirke. Mhm.
Und in welche Außenbezirke?
Also kurz angesprochen in verschiedene, mhm, aber unser Hauptaugenmerk werden wir auf den 13. Bezirk legen, weil wir von der
Werkbundsiedlung sprechen
werden.
Genau. Also ja, und bevor wir jetzt diese Werkbundsiedlung, die ein architektonisches Juwel ist, reden wir mal darüber, was dieser Werkbundsiedlung einfach alles zugrunde liegt. Und wir fangen an im frühen 20. Jahrhundert mit dem Begriff des Siedelns.
Ja, wir können mit dem Begriff des Siedelns anfangen. Sind wir nicht chronologisch. Aber egal, gehen wir dann zurück. Weil
wir fangen mit dem Werkbund an. Das ist der andere Teil von dem Werkbundsiedlung.
Genau, das ist ja genau.
Können wir gut, also, das ist eigentlich der erste Teil. Also insofern, wir sprechen über den Werkbund. Was war der Werkbund?
Also der Werkbund war in Deutschland ursprünglich eine Zusammenschluss von oder Vereinigung von Künstlern, Architekten, Unternehmern und Handwerkern. Mhm. Und man hat also da sozusagen ein Gesamtkunstwerk oder Gesamtunternehmen schaffen wollen. Und da waren eben die Deutschen, die den Werkbund gehabt haben, und die haben aber eine Jahresversammlung dieses Deutschen Werkbunds in Wien gemacht. Aha. 1912. Mhm. Und anlässlich dieser Versammlung hat man eben beschlossen, einen österreichischen Werkbund zu gründen.
Kurze Zwischenfrage, hat es in Deutschland so ein Zentrum gegeben, wo das war, oder war das über ganz Deutschland verteilt?
Nein, das hat immer verschiedene Städte gegeben, wo eben diese Versammlungen waren. Mhm. Zum Beispiel in Köln 1914 hat Josef Hoffmann schon ein Haus, also das österreichische Haus, gebaut.
Also so wie ein Biennale-Pavillon.
So. Ja, kann man gut so vergleichen.
Mhm. Okay, also 1913 ist der Werkbund in Österreich nach deutschem Vorbild gegründet worden. An welchem Datum?
Am 30. April 1913.
Ha, na bitte. Das ist doch ein schöner Zusammenfall der Daten.
Ja, vielleicht sind die auch auf dem Besen zur Walpurgis.
Ja, über den Harz nach Wien geflogen. Ja. Man weiß es nicht.
Also da war die erste Generalversammlung an diesem Tag.
Und wer war da dabei?
Na, da war zum Beispiel der Josef Hoffmann, der war Mitbegründer, und der Gustav Klimt, der Kolomoser und der Otto Brutscher, der Josef Frank, die waren schon eher die jüngere Generation, und der Ernst Lichtblau, wenn der jemand nur ein Begriff ist.
Kenne ich nur schon. Das Lampengeschäft.
Nein, das Schokoladehaus in der Wartmanngasse im 13. Bezirk.
Das Schokoladehaus?
Schokoladehaus.
Ist es wie ein Hexenhaus nur aus Schoko?
Nein, es ist Schokoladebraun. Ist ganz interessant.
Aha, Gebäude. Das muss ich mal anschauen.
Ja. Und der Oskar Strinnert. Also der hat, also, war auch dabei.
Das Who ist Who der österreichischen Architekten.
Kann man es also teilweise etablierte oder Künstlerszene, muss man ja sagen.
Künstlerszene, ja.
Und die haben sie aber auch mit Firmen, mit Unternehmen zusammengetan, wie der Lobmeier und der Backhausen.
Das noch? Also Lobmeier Glas, Backhausen Stoffe.
Genau.
Wunderschön.
Und das, das Ministerium für öffentlichen Arbeiten hat sich da auch beteiligt.
Das Ministerium für öffentliche
Arbeiten.
Was wäre das
öffentliche
heute?
Öffentliche Arbeiten. Ich nehme an, das Handelsministerium. Mhm. Also würde zum Handels- oder war das eher Unterteilung. Und die haben Ausstellungsräume im Grau Hotel auf der Ringstraße gehabt. Also das war damals die...
The place to be. Ja. Wer sich unsere Ringstraßenfolgen angehört hat, weiß ja, dass man am Korso entlang spaziert ist.
Genau.
Und flaniert ist und da, das war dann wahrscheinlich so ein guter Ort, wo man mal geschaut hat, wie man sich die neuen Vorhänge...
war eigentlich wirklich, der Platz war gut gewählt.
Super. Okay, dann, was ist dann passiert? Dann war ein Weltkrieg.
Dann war ein Weltkrieg. Und dann, nach dem Ersten Weltkrieg oder schon während des Ersten Weltkriegs, ist ja... Hauptsächlich daher, weil ein Mietenstopp, preislicher Mietenstopp eingeführt worden ist, haben ja sehr viele Hausbesitzer nicht mehr vermietet. Und es war ja eine wahnsinnige Wohnungsnot. Und da haben dann Menschen angefangen, ganz einfach wild zu siedeln.
In Wien?
In Wien, also an den Außenbezirken, auf freien Flächen, ich meine, am Stephansplatz hat man nicht unbedingt siedeln können. Und die haben dort angefangen, Bretter, Häuser selbst
wirklich
aufzustellen und haben rundherum Gemüse anbaut, weil es war ja eine große Hungersnot. Also sozusagen ein Selbsthilfeprogramm.
Okay, also das waren einfach wohnungslose Menschen, die... Ja, okay. Ihre eigenen Hütten, also eigentlich ein bisschen wie Slums, kann man sich das vorstellen?
Ja, das weiß ich nicht. Sie haben die Initiative selber ergriffen, Entschuldigung, und haben eben angefangen, weil irgendwo haben sie unterkommen müssen.
Mhm. Okay. Aber das war ja dann in den späten 1910er, frühen 1920er Jahren. Da sagt man ja so, dass dieser Wiener Wohnbau, dieser soziale Wohnbau begonnen hat, unter anderem Führungszeichen, oder?
Begonnen, konnte natürlich erst 1920 beginnen, aus dem einfachen Grund. Wegen Geld oder eigentlich erst 1922 genau genommen, aber man hat ja vorher schon gewusst, dass Wien selbstständig wird. Und also als Bundesland selbstständig wird und die Steuereinnahmen bekommen wird. Aber man hat natürlich gesehen, dass das so nicht geht, von der Stadtverwaltung aus, dass da die Leute wild ohne irgendwelche Regulationen siedeln. Und da hat man eben angefangen, das zu regulieren und hat einen sehr starken Förderer gefunden im Jakob Reumann.
Dem Bürgermeister?
Dem ersten sozialdemokratischen Bürgermeister.
Nachdem der Reumannplatz benannt ist.
Ja, und andere Dinge auch.
Erste sozialdemokratische Bürgermeister Wiens war das?
Ja, okay. Mit absoluter Mehrheit gewählt. Und der wollte eben diese illegale Siedlungstätigkeit in legale Bahnen lenken und auch in regulierte, in städtebauliche Bahnen.
Und wie hat er das gemacht?
Und naja, er hat das Siedlungsamt, hat es geheißen, gegründet. Man muss dazu sagen, dass er auch ein Befürworter der Siedlungshäuser war. Es hat so zwei Fraktionen gegeben. Es hat die gegeben, die Siedlungshäuschen.
Also kleine Häuser, kleine Einfamilienhäuser.
Mit Selbstversorgungsmöglichkeit.
Tiny Houses.
Ja, präferiert haben sie, waren ja wirklich tiny. Obwohl heutige Reihenhäuser, gut, sind auch nicht viel größer. Andere, die eben Hochbauten präferiert haben.
Also wo viele Wohnungen Platz haben, auf Wohnungen, kleinerem Platz, also kleinerem Raum.
Ja, und eigentlich das Lustige ist, dass der Reumann, einer der, also der, dem Jakob Reumann, oder nach ihm benannt, ja, einer der größeren Gemeindebauten am Margaretengürtel ist.
Ja.
Absolut mit Siedlungshäuschen nichts zu tun hat.
Und umgekehrt aber gab es ja einen Gegenspieler, oder? Den Herrn.
Den Karl Seitz, seinen Nachfolger, der also wieder ein Befürworter der Hochbauten war. Mhm. Und der eben keine Siedlungshäuschen bauen wollte.
Aber nachdem er auch ein Gemeindebau benannt ist, oder?
Ja, einer der größten, der Karl-Seitz-Hof in Floridsdorf. Und der hat ursprünglich Gartenstadt geheißen, weil da schon, wie man den erbaut hat, hat es Debatten gegeben, ob man den in kleinen Einheiten baut oder in, und da hätte er Gartenstadt geheißen. Und du erinnerst dich?
Ja, stimmt. Das hat der Herr, unser jetziger Bürgermeister, der Herr Ludwig, gesagt, als er bei uns zu Gast war im Podcast und über Floridsdorf gesprochen hat.
Ja.
Ja, stimmt. Gartenstadt, Karl-Seitz-Hof.
Das hat Gartenstadt geheißen, bis er in den 30er Jahren, glaube ich, eben in Karl-Seitz-Hof umbenannt worden ist.
Okay.
Was jetzt mit dem Siedlungsgedanken vielleicht ein bisschen, sind wir da jetzt abgekommen.
Okay, aber jetzt waren die Stadt Wien wollte eine, oder die wollten Wohnflächen bauen. Was hat das jetzt mit diesem Werkpunkt zu tun? Wie kommen die beiden zusammen?
Naja, dieses Siedlungsamt war immer Magistratsabteilung und hat eben städtische Außenbezirke für Siedlungszwecke gewidmet. Und hat auch gegründet eine gemeinwirtschaftliche Siedlungs- und Baugesellschaft, die abgekürzt.
Gemeinwirtschaftliche Siedlungs- und Baustoffgesellschaft,
die GESIBA heißt.
Aha.
Und die hat zum Beispiel 1923 Typenpläne für Häuser entwickelt. Mhm. Die GESIBA, also die ist wirklich eine sehr alte Einrichtung. Und diese Siedlungshäuschen, die eben an diesen neu gewidmeten Plätzen gebaut worden sind, sind teilweise oder unter großer Mitwirkung der Siedler selbst. Die haben mitgebaut. Also es ist schon von Firmen gebaut worden und schon finanziert, also vorfinanziert zumindest waren, von der Stadt, vom Magistrat. Mhm. Aber die Siedler selbst haben mitgearbeitet und haben eben dann die Möglichkeit zur Anlage von Kleingärten und so weiter.
Und die haben das gemietet oder gekauft dann, die Leute, die dort gewohnt
haben? Das war Genossenschaft.
Ah ja, Genossenschaft. Ja, wow, ich meine, das ist ja wirklich spektakulär. Das ist eigentlich sehr interessant, kommt eigentlich wieder, oder? Dass Leute sich, also Gemeinschaftsgärten wieder anlegen, dass wieder irgendwie diese ganzen gemeinschaftlichen Nutzflächen irgendwie eingerichtet und gefördert werden.
Ja, und so haben sie ja mit Architekten durchaus bekannte, also alteingesessene, der Adolf Loos.
Ja.
Und die jüngere Generation, der Josef Frank und als Frau, die Margarete Schütte-Lihotzky.
Ja, die tolle. Da kann man jetzt übrigens in die Wohnung, die kann man jetzt besichtigen, im 5. Bezirk.
Das Wien-Museum.
Muss toll sein. Also ich habe Fotos gesehen, ich war leider selber noch nicht dort, aber ich möchte da unbedingt hingehen. Grandios interessante Frau, die ja die Frankfurter Küche entwickelt hat, oder?
Ja, dafür ist sie am bekanntesten.
Die Kammer, das ist eine quasi die erste mehr oder minder Einbauküche, die so konzipiert ist, dass man effizient in einer kleinen Küche arbeiten kann. Da gibt es, ich war im Mack unten im Keller, ich weiß nicht, ob das jetzt noch ist, aber ich glaube schon, kann man so einen Prototypen anschauen. Das ist wirklich super.
Also, naja, Frau halt.
Die halt mitgedacht hat.
Hat vielleicht auch kochen müssen in ihren Frühen. Mir ist eine Erinnerung, was mit 100 mit dem Bürgermeister Häupl getanzt hat. Schon blind.
Wow.
Ja, sie ist 103 geworden.
Wow.
Kann mich noch gut erinnern, wie es Tänzchen gewagt hat.
Besser als, wir gehen jetzt nicht auf weitere Tänze in der österreichischen, mit russischen Politikern ein.
Nein, obwohl die Schütte-Lihotzky natürlich ein sehr guter Bogen wäre, weil die hat ja in Moskau in den 30er Jahren entwickelt für die Russen.
Ah, wirklich?
Ja, war also damals wahrscheinlich eine Stalinistin, dann ist sie in die Türkei gegangen und
interessant.
ist dann zurückgekommen aus der Türkei, in den kommunistischen Widerstand gegangen und ist dann nur knapp der Todesstrafe. Also die Todesstrafe wäre eigentlich für ihre Verbrechen vorgesehen gewesen, aber sie ist dann dem entkommen und war eigentlich Zeit ihres Lebens eine Kommunistin.
Wow.
Sie wird sich dann schon 68 distanziert haben, aber wie viele? 1968. Aber egal, jetzt, das ist ja ihr politisches Dings. Aber wirklich die bekannteste Frau.
Passt ja auch gut zum 30. April und zum 1. Mai.
Sozusagen.
So viele Anknüpfungspunkte, das ist ja immer faszinierend. Genau, aber wir waren jetzt bei den Architekten und wie ist es dann weitergegangen mit diesem Werkbund? Also da gab es...
Na, vielleicht wollte ich mal von den Siedlungen noch sagen, weil du mich gefragt hast, wo es die gegeben hat. Die hat es gegeben, also Rosenhügel zum Beispiel, Siedlung. Gibt es noch immer. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass die weggerissen sind. Mhm. Auf der Hermeswiese, am Heuberg im 17. Und die Friedensstadt, das ist also in der Nähe vom Tiergarten Lenz. Mhm. Ich glaube, da hat man sogar ein Stück vom Lenzer Tiergarten abgezwackt.
Und also wenn man da jetzt wohnen wollen würde, müsste
schauen, dass ein Häuschen frei wird.
Was wahrscheinlich nie passiert.
Ja, ja.
Aber man müsste sich bei der Gesieber melden, oder wie?
Man müsste sich bei der Gesieber anmelden. Ich nehme an, dass es noch bei der Gesieber ist. Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ja.
Gut. Aber jetzt, die Werkbündler.
Die Werkbündler, ja. Die Werkbündler waren, also es ist dann gekommen wieder einmal zu einem Streit, was besser gewesen wäre, Hochbauten oder Siedlungsbauten. Man hätte nie diese vielen Wohnungen bauen können, weiß ich, 64.000 Wohnungen bis 33.
64.000 Wohnungen bauen.
Wären natürlich mit Siedlungshäuschen nicht
gegangen. Lang dauern, oder?
Ja, und dann der Werkbund war schon gegründet.
1930, am 30. April?
1913.
13?
Und 13. Die, 13. Und der Hoffmann hat sein Haus auf der Kölner Werkbundsiedlung herzeigen können. Und dann ist es gekommen zu einem mehr oder weniger starken Bruch. Zwischen denen, die das Kunsthandwerk bevorzugt haben, Josef Hoffmann zum Beispiel, und zu denen, also Josef Frank, die den sachlichen Stil bevorzugt
haben. Also neue Sachlichkeit, Bauhaus, diese Richtung?
So diese Richtung, Bauhaus ist fast, 1930er, ja. Und du denk nur an die frühen Gemeindebauten, die ja sehr stark architektonisch ausgebildet sind und verziert sind.
Kitschige eigentlich fast.
Ja, fast.
Der Nibelungenhof zum Beispiel im 15.
Am Vogelweidplatz.
Ja, der ist, ich meine, das sind ja 1000 Schnörkel. Der ist süß.
Ist süß, ja. Und das hat zum Beispiel der Josef Frank total verurteilt.
Ja, weil der wollte es schlicht.
Der wollte es schlicht und der Hoffmann wollte es eben nicht schlicht. Und da hat sich dann der Wiener Zweig des Werkbundes, also es war ja eigentlich auf Wien beschränkt, aber die haben sich halt dann Wiener Werkbund im Gegensatz zu österreichischen Werkbund genannt und haben sie mehr oder weniger
Also die Wiener waren die Kitschigen.
Abgezweigt, ja. Wenn du das so sagen musst, was eigentlich wieder sonderbar ist, weil die Präsidentin vom Wiener Zweig ist die Margaret Stonebrough-Wittgenstein geworden. Du weißt.
Sag doch mal,
Schwester
wer das war.
Vom
Ludwig. Genau. Die Mutter vom Neffen? Von Wittgensteins Neffen?
Nein, der Wittgensteins Neffe war ja von einem Cousin der Sohn. Aber das Haus Wittgenstein.
Im dritten Bezirk.
Genau,
ja, das wäre auch schon mal geredet.
Ist also
das
nicht wirklich kunstgewerblich. Ich meine, schon kunstgewerblich, aber außen schlicht.
Das schaut eigentlich aus wie ein Haus in Marokko, oder? Also weil so schlicht ist er wirklich.
Total schlicht. Innen ist natürlich schon sehr ausgefeilt und sehr.
Wunderschön. Ja, also ich war da einmal drinnen. Da ist, glaube ich, eine Botschaft drinnen, gell?
Bulgarisch. Na, Kulturinstitut.
Es ist fantastisch schön.
Ja.
Ist da beim Rochusmarkt in der Nähe.
Ja, neben dem Hausverband.
Gut, also diese Schwester von Ludwig Wittgenstein war die Präsidentin.
Vom
eine
Wiener.
Frau, auch interessant.
Ja.
Hat diese Spaltung, also wie ist das dann weitergegangen? Wie sind die dann wieder zusammengekommen?
Naja, dieser Wiener Werkbund hat eigentlich nicht wirklich funktioniert. Die haben sie dann wieder angenähert, obwohl schon eine Feindschaft eine gewisse da war, weil die Sachlichen, also unter Josef Frank, haben über die anderen gesprochen, die verehren 1000 niedliche Dinge und so weiter, also diese Sachen. Und die haben sie aber dann trotzdem wieder angenähert. Und zwar ist es anlässlich einer Ausstellung in Paris passiert, wo der Josef Hoffmann wieder die künstlerische Leitung übernommen hat. Man muss denken, Josef Hoffmann war ganz einfach ein Name, also ein Mann, den man gekannt hat. Und der hat dort ein Pavillon mit Kaffeehaus entworfen. Und ab 26 haben sie so wirklich angefangen, wieder miteinander zu sprechen. Und im Mai 28 sind die wieder zusammengekommen. Mhm. Das heißt, der Wiener Werkbund ist wieder aufgegangen im österreichischen Werkbund.
Okay.
Und da ist wieder ganz interessant, dass der Präsident geworden ist, der Leiter der G7, der damaligen.
Mhm.
Und das war ein gewisser Hermann Neubacher.
Mhm.
Und dieser Hermann Neubacher wird allen, die politisch interessiert sind, bekannt sein als Bürgermeister von Wien ab 1938.
Oh. Oh lala.
Ja. Und 1930 ist dann die Werkbundsiedlung errichtet worden.
Über die wir in unserer
oder die Ausstellung.
Folge sprechen werden.
Werkbundsiedlung, Ausstellung heißt das eigentlich. Und dann ist es ab 32, also wie diese Ausstellung fertig gebaut war, wieder zu Spannungen gekommen.
Mhm.
Und zwar ist da waren angeblich wegen antisemitischer Vorurteile oder antisemitischer Strömungen hat sich der Josef Hoffmann, also der war auf der Seite der Antisemiten, Josef Hoffmann und der Clemens Holzmeister.
Der das Festspielhaus in Salzburg gebaut hat.
Ja, und das Rundfunkhaus in der Argentinierstraße.
Ach.
Und die haben sie abgespaltet.
Ui.
Und haben also ihr eigenes Ding mehr oder weniger gemacht. Man muss schon sagen, dass dort auch in der Gruppierung jüdische Mitglieder ausgeschlossen worden sind. Also es war schon antisemitisch.
Wow.
Und es ist dann wirklich zum Bruch gekommen zwischen dem Josef Hoffmann und dem Josef Frank. Also zum endgültigen Bruch. Ich meine, die haben sich ja nie so irgendwie verstanden. Und der Josef Frank ist 1933 nach Schweden gegangen, also nicht einmal ins Exil, der ist halt ausgewandert. Ne?
Mhm.
Und ist dort ein sehr bekannter Architekt und vor allem Entwerfer von Stoffen geworden.
Mhm.
Also wenn du googelst einmal noch, der hat so tolle Stoffe. Gibt es heute noch, werden heute noch erzeugt.
Oh, wow, das muss ich schauen, liebe Stoffe.
Und 1938 ist das Ganze von den Nationalsozialisten aufgelöst worden und es hat nach dem Krieg Tendenzen gegeben, dass man wieder versucht hat, das zu revitalisieren, aber das ist irgendwie nicht wirklich gelungen.
Interessant, diese Rolle auch von Josef Hoffmann. Ich habe den ja, also für mich ist der geistig vor, weiß ich nicht, 1920 irgendwie aktiv, aber oder ja, noch
früher. Quadratl Hoffmann.
Aber eben, das ist für mich halt wirklich Sezession, das ist wirklich viel früher, aber dass der eigentlich bis in die, also so weit hinein gewirkt hat, weißt du, wann der gestorben ist oder wie lange der gelebt hat?
56, nicht hast du, Alter.
56.
Mhm. Und hat in den 50er Jahren noch einen Gemeindebau entworfen.
Wirklich, also das hätte ich mir nicht gedacht, dass der so lange gewirkt hat.
Ja, es ist dann komisch, dass das noch, ich meine, für mich überhaupt nicht, aber dass das auch für dich dann doch noch in unsere Zeit heraufreicht. Ne?
Mhm.
Weil für mich, ich meine, ich war da schon auf der Welt 1950, aber also darum wundere ich mich oft, denke mir, komisch, voriges Jahrhundert. Naja, gut, okay, ist so.
Ja, aber ich würde sagen, das ist ein guter Bogen, den wir gespannt haben und das nächste Mal fangen wir dann an, herumzuwandern.
Genau.
Wunderbar. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche dir und euch allen einen schönen Tag.
Euch auch und Servus.
Servus, Fritzi. Ciao, ciao.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.